Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Es ist wirklich wahr. Es gibt eine Folge 2 von Alles Easy, denn die erste ist ganz gut gelaufen. Hallo lieber Dirk.
Ja, hallo lieber Wolfram.
Die Kritiken waren gar nicht schlecht für unsere Verhältnisse. Nur eine Frau hat gesagt, Jungs, da müssen wir nochmal drüber reden, über das Bistro 99. Das war wer?
Heike.
Das ist deine Frau. Denn wir haben nicht die ganze Strahlkraft des Bistros transportieren können. Da hat sie auch vollkommen recht, liebe Heike, da hast du vollkommen recht. Insbesondere natürlich von mir eine Unverschämtheit, denn ich durfte ja vor einigen Wochen da mit euch mal zu Gast sein. Das war so lecker.
Was hast du gegessen?
Ich hatte was Fischiges.
Nee.
Nein.
Soll ich dich dran erinnern?
Quatsch, wir hatten Gans, entschuldige. Wir hatten eine Weihnachtsgans.
Oh.
Ich habe auf die Karte geguckt, habe gesagt, boah, das ist ja sensationell, was ihr vom Fischer. Und dann hatten wir eine sensationelle Weihnachtsgans.
Ja.
Da geht's schon wieder los.
Das Le Bistro schreibt ja auch, gesucht deutsche Gans mit
französischem
Akzent.
Bitte, ich weiß. Ach, war das lecker. Und ich fand auch den Maître da, diesen, auch, nennt ihr ihn Maître oder nennt ihr ihn den
Oberkellner? Es ist Feti, das Feti.
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 Den fand ich sensationell.
Marokkaner, französisch sprechend.
Das ist ein Gastgeber.
Absolut.
Fand ich super und ist auch, glaube ich, ein Symbol für die Gastfreundschaft, die ihr da lebt.
Von der ersten Stunde da, und meine Frau ist total stolz darauf, dass die kleine Mannschaft von 12 Personen bis auf 2 Personen konstant von der ersten Minute oder Stunde im Jahre 2010 immer noch die gleiche ist.
Weil ihr die so unverschämt überbezahlt oder weil sie dort auch ihre Form der Gastgeberschaft, des Kochens, des Service, des Menschen in den Arm nehmens leben können.
Weil das, was ich versuche bei 4.500 Mitarbeitern umzusetzen, nämlich die persönliche Nähe, macht sie mit den 13 Mitarbeitern dort im Le Bistro und kümmert sich auch um jedes Problem.
Was für Probleme habt ihr da, außer dass ihr nicht genug Platz habt und all die wunderbaren Gäste unterzubringen, die zu euch wollen?
Ja, eigentlich immer das Gleiche. Wer kriegt welches Trinkgeld?
Übrigens auch mal interessant für die, die nicht aus der Gastronomie und Hotellerie kommen. Wie wird Trinkgeld eigentlich aufgeteilt? Denn es bekommt ja nur derjenige Trinkgeld, der direkt face-to-face den Kontakt mit dem Gast hat. Die Küche dahinter sieht man ja meistens nicht so. Wie läuft das?
Ja, das ist sehr kompliziert und am besten hält man sich als Arbeitgeber da raus. Da ist man immer sehr gut beraten. Also der Service sagt, ohne mich geht hier gar nichts, wir verkaufen und deswegen verdienen wir das Trinkgeld. Die Küche sagt, ohne unsere Küchenleistung geht hier gar nichts, dann kommt nämlich auch keiner wieder, wenn es nicht schmeckt. Und da haben wir schon den Grundkonflikt. Und da würde man ja normalerweise sagen, komm, wir machen halbe-halbe. Es ist aber in der Gastronomie üblich, dass der Service mehr kriegt als die Küche. Mhm. Deswegen sind auch die Küchengehälter im Grunde nach höher als die Servicegehälter. Ist so. Wer heute in der Küche rundum arbeitet, verdient nicht so schlecht, muss man in der Tat sagen.
Was bekommt ein Koch, der gut kochen kann, aber jetzt kein Sternekoch ist? Was verdient der?
Naja, die verdienen zwischen 3.500 und sogar bis 6.000, ne? Je nachdem, welche Verantwortung ich habe.
Ja.
Und das ist schon viel Geld. Ja, das ist gar nicht so, dass man sagen würde, wir sind jetzt so die schlechtesten Zahler.
Und was verdient ein Kellner, der so ein Lokal dann wirklich auch schmeißt? Was verdient der?
Ja, locker 2.000 Euro weniger. Mhm. Der ist dann auch auf
Trinkgeld angewiesen.
Das muss man in der Tat sagen. Und das muss auch der Gast verstehen. Ja? Mhm. Der Gast muss verstehen, dass das Trinkgeld eine große Basis ist für die Servicekraft.
Ist das in Deutschland immer noch so, dass der Deutsche mit Trinkgeld Probleme hat? Wenn er im Ausland ist, in Amerika weiß er, da muss er entsprechend drauflegen. Auch im Urlaub war das ja für die Deutschen eine harte Reise der Erkenntnis, dass man Trinkgeld gibt. Sind wir Deutschen immer noch zu geizig mit Trinkgeld oder hat sich das geändert?
Naja, im ersten Podcast habe ich ja das so ein bisschen erläutert, dass ich nach wie vor sage, der Deutsche respektiert die Serviceleistung des Einzelnen nicht so, wie die Ausländer das tun. In Amerika stellt sich der Waiter auf kurz vorher und wir empfinden das als Au-pair erstmal so als aufdringlich und was will der eigentlich? Der meint das aber so, der sagt, ich bin heute der Kellner für Sie und ich möchte, dass Sie glücklich sind und ich werde den ganzen Abend für Sie da sein.
Der stellt sich ja schon mit Namen vor.
Richtig.
Hello, I'm Michael and I'm here today for you.
Yeah, I'm the waiter this evening.
Yeah.
Enjoy your meal. Und das meinen die aber auch tatsächlich
What
so.
What can I do for you tonight?
Ja. Und das Wichtige ist zu verstehen als Gast, dass der Nettopreis, der unten draufsteht, bei den Amerikanern ja immer noch Additionsfelder bedeutet. Da kommt noch die VIT oben drauf, das steht alles nicht in der Speisekarte. Mhm. Aber der Amerikaner weiß das, da kommt unten noch die Umsatzsteuer drauf. Und dann steht natürlich der wichtige Satz, Service not included. Ja? Also muss ich als Mitarbeiter kämpfen um mein Gehalt. Ja, manche zahlen heute Mindestgehälter, aber es ist auch in Deutschland so, dass die halt die Gehälter nicht besonders groß sind. Wir haben das im ersten Podcast analysiert. Wir haben gesagt, die Zimmerdurchschnittsraten in Europa sind niedrig. Wir haben gesagt, die Kosten sind relativ hoch, um einen hohen Standard zu halten. Die Mitarbeiter wechseln oft und das kommt noch natürlich dazu, dass der Mitarbeiter selbst dann auch auf sein Trinkgeld angewiesen ist. Deswegen werben wir immer dafür, Mensch, ein guter Mitarbeiter, dann lass doch mal einen Cent mehr.
Als guter Gast gebe ich sehr gerne Trinkgeld,
ja,
wenn es dann wirklich auch nett ist. Wenn der Kellner, die Kellnerin, die Servicekraft es wirklich auch irgendwie nett mit mir meint. Muss gar nicht so wahnsinnig dann abgrundtief ehrlich gemeint sein, aber das ist immer so der Unterschied. Der Kalifornier ist vielleicht total oberflächlich, wir sagen die Amerikaner so oberflächlich, aber ich habe lieber jemanden, der absolut oberflächlich freundlich ist, als jemand, der total reflektiert unfreundlich ist, ja, brauche ich nicht. So, also das mag ich lieber, deswegen kommen wir im Rheinland ja auch ganz gut zurecht. Wir sind ja auch ein bisschen eher vielleicht oberflächlich, aber dafür sind wir nett.
Man muss auch Jönne können, ne? Ja,
das,
können
ist, auch.
Das ist so.
Für die, und das ist natürlich kaum zu entschuldigen, aber wir tun es jetzt an der Stelle mal, die den ersten Podcast Alles Easy verpasst haben, ein wirklich großartiger Erfolg in der internationalen Podcast-Szene, auch dank Kai und Salome, die ihr nicht sehen könnt, die hier im Hintergrund das alles für uns arrangiert haben. Vielen Dank an der Stelle. Die das verpasst haben, muss man noch mal ganz kurz sagen, um was es uns geht. Neben mir Dirk Iserlohr, einer der großen Hotelmacher, einer, der mit 66 Dorint-Hotels dafür gesorgt hat, dass Deutschland als Hotelstandort wirklich vorankommt. Das muss ich in aller Bescheidenheit hier mal sagen, der für 600 Millionen Umsatz steht. Stimmt die Zahl noch ungefähr?
Nein.
Nein? Wie viel ist es?
Wir werden in 26 600 Millionen schreiben. Das hast du richtig gelesen. Aber
das ist
das
Ziel.
Das ist das Ziel.
Aber das können wir doch hier schon mal sagen.
Das können wir gerne sagen.
Wo stehen wir jetzt? Musst du es publizieren? Musst du es sowieso publizieren?
Ich muss publizieren, selbstverständlich. Und wir stehen jetzt, wenn ich auf das Jahr 2023 komplett schauen möchte, bei ungefähr 350 Millionen Euro.
Okay, dann haben wir da noch einen Weg zu gehen. Aber wir werden ja bis dahin diesen Podcast machen und dann schauen wir wieder auf diese Zahl.
Gerne.
Die steht jetzt hier im Raum, merkst du das?
Ja.
Ich schreibe sie nochmal auf. So, hier steht sie, diese Zahl. Ein vor allen Dingen Familienunternehmer, ein Mann, der mit der Familie, die im Fokus seines Lebens steht, Höhen und Tiefen erlebt hat, der mit Dorint Höhen und Tiefen erlebt hat, der gerade mit neuen Häusern, über die wir heute auch sprechen werden, wirklich die Schlagzeilen auch der einschlägigen Branchenpresse beherrscht. Wir haben das letzte Mal über Gran Tirolia in Kitzbühel gesprochen. Wir wollen heute sprechen über München, Garching, wo ihr wieder seid. Wir wollen über Salzburg heute sprechen. Aber wir wollen vor allen Dingen nochmal dieses Familienunternehmertum in den Mittelpunkt stellen, dass dieses Bistro in Köln, aber auch in Wiesbaden so ist, wie es jetzt ist. Nämlich wirklich so eine Oase, wo ich reinkomme und sage, ach, das ist aber nett hier. Und die Leute sind nett. Und es schmeckt. Das ist nicht dein Verdienst.
Nee, deswegen hat sich Heike ja auch beschwert.
Zu Recht.
Es ist ihr Verdienst, weil sie 2010 auf die Idee gekommen ist, Kunst mit Kulinarik zu verbinden. Sie ist ja selbst Künstlerin und es ist ein bisschen atypisch, dass man als Künstlerin auch eine Galerie führt. Und sie hat ungefähr 10 Künstler, mit denen sie immer wieder gerne zusammenarbeitet und in ihrem Repertoire aufnimmt, inklusive ihrer eigenen Arbeiten, die dann aber ein bisschen zu kurz kommen, die ich fantastisch finde. Ich schulde ja auch noch eine Internetseite, ein Refresh dafür. Vielleicht sollte ich es mal professionell vergeben, sonst wird das nichts. Aber Heike hat im Jahre 2010 in der Tat in dieser Aachener Straße, in dem kleinen, schönen Häuschen, ein wunderschönes Refugium gebaut. Und das wächst und wächst und wächst jeden Monat weiter, weil sie immer wieder Hand anlegt und sagt, das muss so und so sein. Und das wird natürlich sehr, sehr schwer sein, das so zu wiederholen am Heumarkt in Köln und jetzt in Wiesbaden. Wir wollen es auch nach Dresden bringen und vielleicht noch an 2, 3 weitere Standorte.
Auch mit dieser Kombination Kulinarik und Kunst, Kunstraub heißt die Galerie.
Genau, Kunstraub 99 und das Le Bistro 99. Das frag jetzt nicht, warum 99, das ist mir auch nicht mehr
warum
bewusst.
Warum eigentlich 99?
Ja, vielleicht laden wir Heike mal ein und dann soll sie die 99
Heike,
erklären.
Nicht vielleicht, Heike, jetzt bist du eingeladen, dass du bitte in Folge 3 dabei bist, damit wir diese Frage 99 klären können.
Ja.
Wenn wir von Köln und Wiesbaden und demnächst dann Dresden mit dem Bistro 99, mit dieser obskuren Zahl 99, die es noch zu klären gilt, warum es diese 99 gibt, mal weiterreisen nach München, dann machen wir das, weil ihr dort die Nummer 66 der Dorint-Gruppe eröffnet habt in München-Garching. Es gibt einen wunderbaren Satz über München. Ich selbst durfte dort in der Stadt studieren, habe es immer traumhaft gefunden. Sage auch hier in aller Offenheit, dass dort der Verein spielt, der für mich den schönsten Fußball in Deutschland zu bieten hat. Ach, was sage ich, weltweit. Auch wenn ich mich an dieser Stelle sehr unbeliebt mache, denn du bist ja Fan von
FC
Kölle. Eugen Roth hat den schönen Satz über München gesagt: Vom Ernst des Lebens halb verschont ist der schon, der in München wohnt. Ist ja, das eine Traumstadt für dich auch?
Ja, es ist eine wunderschöne Stadt, wobei wir müssen ja ehrlich sein, ne? Wir sind noch vor den Toren. Wir waren ja mal mit der Dorint am Bahnhof, mit dem heutigen Sofitel, aber wir sind jetzt wieder vor die Tore gekommen und wir suchen natürlich noch in der Münchner Innenstadt. Erst dann können wir Eugen Roth erneut zitieren, weil dann sind wir in der Stadt, jetzt sind wir außen vor.
Aber mit diesem Haus seid ihr näher an der Allianz Arena.
Das stimmt. Das ist eine U-Bahn-Haltestelle von der Allianz Arena in einem Technologiepark von Privatiers, die den gebaut haben und ihn auch halten. Und wir haben es seinerzeit geschafft und wir haben im ersten Podcast geredet, wie lange sowas dauert. Wir haben im Jahre 2017 den Pachtvertrag geschlossen. Wir schreiben jetzt 23 und dann sieht man, wie lange das dauert von dem ersten Gedanken, der Vorstellung hier für Gäste zur Verfügung zu stehen bis zu dem ersten Tag, nämlich am 2. Februar war das, diesen Jahres, dann auch tatsächlich die Türen zu öffnen und sich auf die Gäste zu freuen. Es dauert.
Ich singe heute das hohe Lied auf München und mache das mit einem anderen Kollegen, mit Ernest Hemingway, der gesagt hat, fahren Sie gar nicht woanders hin. Ich sage Ihnen, es geht nichts über München, alles andere in Deutschland ist Zeitverschwendung. Und ich lege noch einen drauf. Jack Gyllenhaal, um einen etwas moderneren Zeitgenossen zu zitieren, sagt, ich liebe die deutsche Küche. Insbesondere die bayerische. Bratwurst, Bockwurst, Knackwurst. Aber am liebsten mag ich Weißwurst. Ich weiß nicht, was es ist. Habt ihr bei euch in dem Hotel in München auch dieses kulinarische Angebot? Oder ist das so ein Business-Hotel, das könnte genauso in Hamburg stehen wie in München?
Kein Dorint-Hotel könnte genauso dastehen, wo es sonst steht. Wir sind, und das ist natürlich auch die
der wo Zeit... Woanders stehen.
Also woanders stehen, ja. Woanders stehen, sorry. Wir sind natürlich der Zeit geschuldet, immer unterschiedlich an jedem Standort. Wann ist das Dorint-Hotel gebaut worden? Wann ist es übernommen worden? Die Marke ist 63 Jahre alt. Dann heißt das doch auch, wenn ich 63 Jahre unterwegs bin, dass ich durch die unterschiedlichsten Zeiten auch die Epochen mitgenommen habe. Und ich kann ja nicht immer nach 5 Jahren die Häuser abreißen, neu bauen und neu ausstatten. Deswegen sind sie alle unterschiedlich.
Was ist denn der Mir San Mir-Faktor in diesem neuen Haus in München, wo ja, sag ich mal, sich schon so viele Hotelgruppen ausprobiert haben und auch ein bisschen natürlich immer das München-Feeling zitieren wollen, das Bayerische zitieren wollen. Was ist bei euch, Dorint, München, Garching, wirklich München pur?
Ja. Das müssen wir erst noch erarbeiten. Mir san mir ist Dorinth. Das ist der Hotelheld. Das ist unsere Empathie, unsere Freundlichkeit, unsere Gastlichkeit. Das wird auch jeder für sich in Anspruch nehmen. Aber wer es mal genossen hat in einem Dorinth-Hotel, der sagt wirklich, ich komme nach Hause. Und das ist ja der Punkt. Wir wollen jetzt nicht einen Münchner kopieren, auch nicht die Münchner Küche kopieren, sondern wir wollen in den Städten, in denen wir auftreten, eine Heimat bieten. Home is where your heart is. Und wenn wir das schaffen, dass mehr als 1,3 Übernachtungen und die Menschen, die wiederkommen, sagen, ein Stück Heimat, ein Stück Herz habe ich, wenn ich in ein Dorinth-Hotel komme, dann bin ich glücklich, dann kann ich auch genießen.
Wenn du ein Hotel in Jülich baust, dann ist das etwas günstiger, als wenn du, auch wenn es nicht in der Innenstadt von München ist, aber im Raum München ein Hotel errichtest. Wie groß ist das Risiko, als Hotelier zu sagen, ich investiere in München, wo ich Immobilienpreise habe, die Richtung Galaxie gehen?
Das Risiko ist in München größer als in Jülich, weil die Volatilität des Umsatzes, die Schwankungen der Umsätze von Saison zu Saison in sogenannten C- oder D-Standorten viel geringer sind als in den Spitzenstandorten. Dort finden die Krisen als allererstes statt. Dort sind die Ausschläge, dass internationale Besucher nicht mehr kommen, dass Chinesen nicht mehr fliegen dürfen, dass ein Vulkan ausbricht und Amerikaner nicht mehr über den Teich fliegen oder sonstige Ängste entstehen. In Jülich muss man sich auf die Kaufkraft der Umgebung verlassen. Und wenn man die einmal berechnet hat, dann ist die auch konstant. Und wenn man sich darauf ausgerichtet hat, dann kann man auch konstante Umsätze erzielen. Und deswegen sind die C- und D-Standorte, also die kleineren Städte, schon beständig auf einem anderen Niveau.
Krisen reimt sich auf, jetzt kommt ein ganz schlechter Karlauer, auf Wiesen. Und zu Münchens schönsten Paradiesen zählt ohne Zweifel seine Wiesen. Das ist übrigens auch Eugen Roth. Wenn man in München ein Hotel hat, dann plant man mit diesen 16, manchmal 17 Tagen Oktoberfest. Wie wichtig ist das? Ist Oktoberfest in München so wichtig wie Weltwirtschaftsforum in Davos?
Also für uns sicherlich nicht. Außerdem, ich lasse hier ein Geheimnis raus.
Bitte, dafür haben wir diesen Podcast.
Ich war noch nie auf der Wiesn.
Weil du es doof findest, so von der ganzen Art her?
Nee, es hat mir noch keiner eingeladen.
Mögen die dich da nicht in München?
Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, ich finde München auch eine tolle Stadt, aber bisher hat es noch nie gereicht, auf die Wiesn zu gehen. Ich bin immer in München, jedes Jahr zur Expo Real.
Das ist doch tatsächlich genau da in dem
Umfeld. Ist genau der Schnitt zwischen Ende Oktoberfest und Anfang Expo Real. Und da wir uns dann mit dem Aufbau der Messe beschäftigen, war ich noch nie auf den Wiesn.
Ich will dir nicht zu nahe treten.
Gerne.
Ich will auch nicht plump vertraulich sein, aber wenn du die Sehnsucht verspürst, dann versuche ich das mal für dich. Dass wir da vielleicht schon mal am Vormittag ein Brathändel essen. Also ich muss sagen, ich habe ja da in München gelebt. Ich fand am schönsten immer, dass man morgens schon kam. Ich habe damals Radio gemacht bei Radio Gong in München und bin sehr früh schon aufgestanden, bin dann kurz alibimäßig in die Uni gegangen, habe dort meinen Kopf dann auf mein dickes Gesetzesbuch gelegt, ein bisschen geschlafen und dann war es ja toll morgens so gegen 11, 12 Uhr, wenn die ersten Brathändel dann kamen und dann draußen sitzen, auch vor den Zelten, dann gescheite Mass und dann gegen 15 Uhr entspannt den Tag austrodeln lassen. Es war sehr, sehr nett. Also gar nicht so abends, das volle Programm braucht man natürlich gar nicht. Wenn dich das interessiert, werde ich mich für dich einsetzen in München.
Also ich würde sagen, wenn, dann müssen wir einen Tisch machen mit der Mannschaft, die München eröffnet hat.
So.
Und dazu gehört auch mal genannt, dass wir hier nicht ein alles easy haben, sondern wir haben ein tolles Team herum. Und das Team hat eröffnet ohne mich. Übrigens München-Garching, Frau Schütt, die verantwortlich ist für sämtliche Dorinth-Betriebe und Essential-Betriebe und Herr Böckler, der für sämtliche Hommage-Betriebe verantwortlich ist und dann noch in der Kreuzmatrix für alle möglichen Bereiche in der Strategie. Also von daher ist es auch wert, dann zu sagen, komm, wir machen, wenn, einen Tisch gemeinsam mit denen, denen ich auch viel Dank schulde, nämlich dass sie das Unternehmen führen.
So, es beschlossen, once, zwar, sofa. Wenn es nicht stört, ich komme mit. Ich erinnere mich kaum mal eine so schöne Verbindung von Bergen und Seen und einer Stadt gesehen zu haben wie in München. Ob das ein Gott gemacht hat? Fragen Sie mal den Papst, der weiß es ja sicher. Damit meinte Clint Eastwood damals noch den Papst Benedikt, aber Clint Eastwood hat sich so auch über München geäußert. In welche Städte verliebst du dich? Du hast 66 Hotels, auch im Ausland. Du bist viel auf Mallorca, um dich dort zu erholen, aber leider auch, um dort zu arbeiten, weil du dort 1:1 dein Büro gespiegelt hast. Du hast deine Kommandozentrale in Köln, hast sie nochmal gespiegelt als Arbeitsplatz in der Nähe von Palma, glaube ich, seid ihr, ne?
Ja, wir sind in Andratsch.
In Andratsch, ist auch so ein sozialer Brennpunkt. Da kannst du auch nicht von der Arbeit lassen, aber wann verliebt sich Dirk Iserlohe als ständig Reisender, auch ein bisschen als Getriebener, in eine Stadt?
Also es gibt verschiedene Elemente. Das erste ist ein zeitlicher Aspekt. Wenn ich in einer Stadt bin, die zeitlich auf der Zeitachse der Erdkugel so weit weg ist, dass ich weiß, die anderen schlafen, wenn ich arbeite, und umgekehrt, dann entspannt das. In den größten Krisenzeiten vom Jahr 2002, würde ich mal sagen, bis zum Jahr 2014, habe ich immer einen großen Wunsch geäußert, wenn so die Fee hereinschweben würde und fragen würde, welche Wünsche hast du frei, dann würde ich sagen, schenk mir eine Woche, in der die Welt stillsteht und ich kann nacharbeiten.
Weil immer so viel liegen bleibt?
Weil immer zu viel auf dem Tisch ist und man strategisch gerne mal einen Meter voraus wäre, als immer hinterher zu laufen. Das ist mein ewiges Problem.
Aber das kann doch nicht sein, was du mir hier erzählst. Wenn, nee. Du bist doch jemand, der jetzt mit 66 Hotels ständig nach vorne denkt. Wir haben über Gran Tirolia gesprochen in der ersten Folge und ich weiß, jeder hat es auch in der Szene mitbekommen, dass natürlich Gran Tirolia in diesem Umfeld nur ein Anfang war für dich. Mal sehen, was sich da so noch entwickelt, aber das heißt, du bist doch dabei, ständig vorauszudenken.
Ja, aber das ist eher wie eine echte Nachher-Springprozession. Kennst du das? Zwei vor, einen zurück?
So.
Ja. Und so
macht aber in der Summe einen nach vorne, ne?
Richtig, aber du musst ja auch zurück.
Ja.
So, und das Zurück bedeutet verschiedene Elemente, die von exogener Art zu bewältigen sind. Nehmen wir 2003, da war Sachs. 2006, Lehman Brothers fing so langsam an, beziehungsweise eher unsere eigene Krise, uns von Accor zu lösen. 2008 schlug das dann ein in der Wirtschaftskrise. 2010 die Bankenkrise. 2012 gab es überhaupt keine Kredite mehr. Und dann 2000, wenn wir die restliche Zeit überspringen, 2020 in den Iden des März Corona. Das sind ja alles Elemente, die man in seiner kontrollierten Strategie auch überwinden muss. Mhm. Und die Summe der ganzen, ja, die Summe der ganzen, um dir das mal zu zeigen, die Ausschläge, die wir 2003 hatten, 2006 hatten, 2008 und 2010, sind in Summe nicht so groß wie das, was wir in der Corona-Zeit erleben mussten.
Ja. Wie seid ihr da rausgekommen? Ich weiß, jetzt ist das ein Stichwort für ein halbstündiges, auch politisches Statement, was wir hier in diesem Podcast nicht unterbekommen. Aber wie steht die Dorint-Gruppe heute da? Wie seid ihr ganz konkret in das erste Quartal gestartet? Hast du das Gefühl, dass ihr euch von Corona erholt habt oder noch erholt?
Wir haben uns, wenn man im Jetzt lebt, vollständig erholt, weil die Zahlen heute besser sind, als sie in 2019 waren.
Glückwunsch.
Wenn man kumuliert betrachtet, was man verloren hat, so brauchen wir 15 Jahre, um den Verlust abzuarbeiten.
Weil ihr mit Mitteln reingegangen seid, die ihr euch vorher zurückgelegt habt.
Ja, das Eigenkapital lag bei einer stattlichen Summe von knapp 90 Millionen Euro und die sind durch die Corona-Krise verbrannt worden. Und wenn ein Politiker, der es mir mal gesagt hat, naja, wenn sie nicht gleich nach der Corona-Krise den wirtschaftlichen Erfolg zeigen und das amortisieren können, sollten sie mal über ihr Geschäftsmodell nachdenken, dann fällt ihm allerdings dazu nicht mehr so viel ein.
Das heißt auf gut Deutsch selber schuld.
Ja, genau. Selber schuld. Tür wird abgeschlossen, du darfst kein Geschäft machen. Das 24 Monate lang, nahezu. Und in diesen 24 Monaten haben wir eine Unsumme, kannst du ja ruhig mal sagen, 180 Millionen Euro netto verloren. Nicht Umsatz, Verlust. Mhm. So, und wenn da ein Politiker sagt, in 24 Monaten verlierst du 180 Millionen Euro und du gewinnst normalerweise in einem Jahr nur 6 oder 7, dann brauche ich ja nicht Mathematik zu studieren, um zu wissen, dass das eigentlich in einer Lebenszeit nicht funktionieren kann. Und das ist die echte Nachher-Springprozession. Ja? Lehman Brothers, Sachs-Krise, eigene Krisen, wo man selbst Fehler macht und dann auch noch Corona unverschuldet. da dann kontinuierlich an einer Strategie glaubwürdig zu arbeiten, ist ja extrem schwer, weil man manchmal nur davon geprägt ist, wie wird der nächste Gehaltscheck gezahlt.
Gab es schlaflose Nächte? Viele?
Viele.
Viele.
Aber ich glaube, wir sind stolz darauf, als Dorin-Gruppe und da auch Herr Böckler und Frau Schütt genannt, dass wir in der Rückschau, seitdem ich für die Dorin verantwortlich bin, noch nie ein Gehalt nicht bezahlt haben. Das hat es noch nicht gegeben. Und das wird es auch nicht geben.
Das ist für deine Hotelhelden, wie ihr eure Mitarbeiter nennt, natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl zu wissen. Die werden erstmal mein Geld überweisen und dann überlegen, im Zweifelsfall, wo können sie noch nachjustieren und steuern. Aber es geht erstmal darum, die Mitarbeiter auch mit durchzuziehen. Wie war das in dem Moment, als ihr gesehen habt, noch einen Monat zu, noch einen Monat zu, noch einen Monat zu? Und ihr reitet immer weiter in diese roten Zahlen rein. Wann fängt man an durchzudrehen, zu verzweifeln, zu sagen, jetzt muss ich zu radikalen Schritten greifen?
Du wirst mir das jetzt nicht glauben, aber da ich seit 2002 bis 2016, würde ich sagen, immer wieder durch Höllen gegangen bin, war das Erste, was ich mir gesagt habe, als die Corona-Krise aufging, du schaffst das, weil du bist zum ersten Mal überhaupt nicht schuld. Und da ich überhaupt keine Schuld tragen musste, mit mir selber einen Fehler gemacht zu haben, habe ich gesagt, das Erste, was du tun musst, ist ruhig bleiben. Besonnen bleiben, jede Entscheidung ruhig überlegen, weil jeder denkt jetzt alles neu. Also auch du. Und damit ist die Ruhe und das Leben im Jetzt das Entscheidende. Jeden Tag musste man feststellen, dass das, was ich gestern zu der Krise gesagt habe, heute schon wieder Makulatur ist. Der Gesetzgeber, der gesagt hat, wir müssen zumachen, sagte gleichzeitig, ja, jetzt hast du ein Problem, du kriegst gerne von mir einen teuren Kredit. Aber prognostizier doch mal bitte, lieber Iserlohe, wie im nächsten halben Jahr das Geschäft aussehen wird. Kannst du mir verraten, wie das gehen soll, wenn selbst die Politiker nicht wussten, im Sommer des Jahres 2020, wo Herr Altmaier noch sagte, es wird nie wieder einen Lockdown geben, dass noch zwei vor uns stünden? Das ist ja genau die Krux gewesen und ich glaube, unser Geheimrezept war, ruhig zu bleiben.
Was dir liegt oder was dir nicht so liegt? Bist du der Buddha Iserloh?
Nee, eigentlich nicht. Ich sehe so aus, aber ruhig bin ich bestimmt nicht. Aber ich habe mich selbst überredet, cool zu bleiben in dieser Krise, weil ich gesagt habe, okay, du hast dich entschieden, nur in Dachhotels zu machen. Und ich habe damals gesagt, in Dach kann ich Krise. Ja, in Dach kann ich Krise. Und genau das ist der Punkt, warum wir uns auf Deutschland, Österreich, Schweiz konzentriert haben. Denn wenn etwas Atemberaubendes passiert, dann schaffen wir das in dem Kultur, in dem politischen Kreis, in dem Umfeld, dem wirtschaftlichen, dem sozialen, was man einigermaßen gelernt hat, empirisch erfahren hat und damit dann auch die Krise zu überwinden.
Du hast viele Briefe geschrieben an die Berliner Spitzenpolitiker. Insgesamt waren es wie viele?
Zurzeit 127.
War das eine therapeutische Maßnahme oder hat das wirklich was gebracht?
Am Anfang habe ich gedacht, das ist ja, es ist, man muss sich äußern aus der Branche für die Branche. Dann habe ich beim Brief 20 gedacht, macht gar keinen Sinn. Dann war ich allerdings schon, nachdem ich mit den Gedanken fertig war, beim Brief 35. Und so ging eins nach dem anderen. Es wechselten ja auch die Politiker, es wechselten die Problemführungen, aber es war immer eigentlich vom ersten Brief an bis zum letzten eine Botschaft. Wenn ihr uns etwas auferlegt und euch überlegt, dass die Hotellerie, obwohl das RKI klar gesagt hat, dass wir der geringste Treiber der Pandemie sind, weil alleine im Hotel zu übernachten, kann ja nicht so schlimm sein, wie in der Straßenbahn mit 100 Leuten, zwar mit Maske, aber in die Stadt zu fahren oder zum Arbeitsplatz zu fahren. Nur, wenn du deine Großmutter besuchen wolltest im April 2020 und dann bei mir übernachten wolltest, hätte ich sagen müssen, geht nicht.
In diesem Gute-Laune-Podcast will ich jetzt ganz kurz nochmal an der Stelle, bevor wir den Corona-Sack hier zumachen, etwas fragen. Im Nachhinein, du weißt, mich beschäftigt ja auch immer das Thema Kinder sehr stark und Hilfe für Kinder. Haben sie jetzt alle erkannt, also die Schulen und Kindergärten zuzumachen, das war jetzt echt ein Fehler. Oh sorry, ja, war echt falsch. tut uns leid. Hat zu dir irgend, und die Folgen haben wir übrigens bei den Kindern jetzt ja immer noch, ja, gerade bei denen, die damals erste, zweite, dritte Klasse waren, hat bei dir inzwischen irgendjemand mal gesagt, die Hotels zuzumachen, das war ein Fehler?
Nein.
War es ein Fehler?
Ja, weil die Hotellerie wurde auserkoren, wahrscheinlich weil Frau Merkel damals gesagt hat, Reisen bedeutet Transport von Viren, also begrenzen wir aus purem Aktionismus die Hotellerie und lassen nicht mehr reisen. Und damit standen wir immer als Erster auf der Liste, wenn irgendetwas geschlossen wurde, war es die Hotellerie und die Gastronomie. Gebracht, für meine Begriffe, hat zur Bekämpfung der Pandemie nichts. Und ich wiederhole nochmal, das RKI selbst hat eine sogenannte Toolbox, findet man heute im Internet. Also wer jetzt mal schnell googeln möchte, Toolbox RKI, da findet
man. Aber nur, wenn man gleichzeitig den Podcast weiter.
Ja, findet man, wann auch immer, findet man eine Tabelle, in der aufgeführt ist, was sind oder waren die Pandemietreiber. Und da ist in allen Aktionsfeldern die Hotellerie grün, der einzige Bereich, der grün war. Rot waren Bereiche wie Automobilbranche und Ähnliches. Aber konntest du dein Auto in die Werkstatt bringen während der Corona-Phase?
Die waren doch systemrelevant.
Das siehst du? Ja, ja. Das heißt, die Handwerker saßen unter dem Auto ohne Maske und haben auch dort gearbeitet. Wir durften, wie gesagt, alleine niemanden im Hotel zu übernachten lassen. Das leuchtet mir bis heute nicht ein. Und dem Grunde nach sage ich, auch solange es dauert, die Gleichberechtigung muss her. Und wir müssen nicht wettbewerbsverzerrt vom Staat auch behandelt werden.
Der Kampf um das, was dir entgangen ist, diese Millionen, geht also weiter. Hast du nicht abgehakt, das Thema?
Darf ich ja gar nicht. Ich bin es ja meinen Gläubigern schuldig, nämlich dem Staat. Das ist ja das Verrückte. Der Staat gibt mir Geld mit teuren Zinsen, die ich zurückzahlen muss. Ich kann die aber im Grenzwert eigentlich nur zurückzahlen, wenn der Staat mich gleichberechtigt entschädigt. Also muss ich diesen Weg doch gehen, um meinen Gläubiger, dem Staat, zu befriedigen, weil der Schuldner, der Staat, nicht zahlt.
Vielleicht sollten die beide mal miteinander reden, der Schuldner und der Gläubige.
Wäre eine gute Maßnahme, ne?
Kannst du mal an einen Tisch bringen. Wir reden nicht nur über München, sondern wir reden bei Alles Easy, dem Podcast, über Hotels, Genuss und Reisen, über eine wunderschöne Stadt. Jetzt auch eine Stadt, die ich liebe, die so auf der Welt ein einzigartiges Flair hat. Und das liegt absolut nicht an der Mozartkugel. Ich weiß gar nicht, ob die aus Salzburg selbst kommt. Im Zweifelsfall ja, weil die alles zu Geld gemacht haben, was mit dem Wolfgang Amadeus zu tun hat. Wir sind 115 Kilometer Luftlinie von München aus weitergeflogen und landen in Fischsammer, Salzburg. Das ist doch eine wunderbare Stadt, oder?
Wunderschön, und wir sind doch stolz drauf, dass wir seit dem Jahre 2018 dort den Standort kurz vor der Corona-Krise, letztes Wort dazu, übernommen haben und jetzt mitten in der Renovierungsphase uns befinden. Mit vollem Mut und vollem Elan und freuen uns auf die wunderschönen Zimmer an dem Standort, der zwar nicht ganz mitten in der Innenstadt ist, aber durch den wunderschönen Park in 10 Minuten direkt zu erreichen.
Einer, der dir gern dabei geholfen hätte, das Hotel schön zu machen, wäre Karl Lagerfeld gewesen, der gesagt hat, ich liebe Salzburg, ich habe Salzburg immer geliebt. Diese Gegend hier ist eine der schönsten Ecken Europas. Da ist er sich allerdings nicht einig mit Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart über Salzburg. Ich hoffe nicht, dass es nötig ist zu sagen, dass mir an Salzburg sehr wenig und am Erzbischof gar nichts gelegen ist und ich auf beides das hat der Wolfgang Amadeus Mozart gesagt. Der ist ja da auch nicht so richtig glücklich geworden, aber viele Menschen sind glücklich, wenn sie nach Salzburg kommen, auch wenn es mit diesem Schnürregeln, gerade im August, wenn es mal eingeregnet hat, dann auch kein Ende nimmt. Wir haben in Salzburg welche Dorinth-Vision jetzt, Dirk? Was hast du da vor?
Also in Salzburg würden wir sehr gerne noch in der Innenstadt ein weiteres Dorinth-Haus übernehmen. Wir sind jetzt auch hier wie bei München-Garching, nicht in dieser Dimension, aber ein Stückchen außerhalb vom Kreis, vom inneren Kreis des Salzburger Stadtgebietes. Dennoch ist ja Salzburg geprägt von einer unglaublichen Internationalität. Das heißt, hier ist die durchschnittliche Übernachtungszahl in unserem Haus 1,05. Das heißt, du siehst, jeder 20. bleibt nur eine Nacht mehr. Also jeder 20., der kommt, übernachtet eine zweite Nacht. Geprägt durch Asiaten, geprägt durch Amerikaner, geprägt durch viel interkontinentales Gästeklientel und nicht nur durch deutschsprachigen Raum oder Regionalität.
Wenn sie jetzt gerade ein bisschen gebrummt hat bei euch, ist es tatsächlich so, dass dieser Mann immer zu erreichen ist für seine Mitarbeiter und gerade schon wieder am nächsten Hoteldeal arbeitet. Deswegen ist sein Handy hier auch gerade mal losgegangen. Falls ihr euch gewundert habt, das sagen wir hier so ganz offen. Und vielleicht haben wir schon in der nächsten Folge von Alles Easy dann, welches Hotel es mit diesem Anruf hätte werden können oder geworden ist. Kennst du das wunderbare Buch Der kleine Grenzverkehr von Erich Kästner?
Ich kenne Erich Kästner, aber nicht dieses Buch, muss ich ehrlich zugeben.
Erich Kästner mit einer unglaublichen Bandbreite seiner Literatur. Er beschreibt dort in dem Buch Der kleine Grenzverkehr, diesem kleinen Aufsatz auch Salzburg, und zwar so: Die Festspiele sind vorüber, die meisten Fremden sind abgereist. Salzburg sinkt langsam in seinen Dornröschenschlaf, der 11 Monate dauern wird. So lange gehört Salzburg den Salzburgern, dann vermieten sie es von Neuem. Aber inzwischen, glaube ich, ist Salzburg auch eine Destination, wo man nicht nur zu den Festspielen hinfährt.
Na, ich sagte es ja gerade, der mit dem Flughafen oder aber auch der internationalen Anbindung zu Salzburg, kurze Fahrt nach München, aber auch in den italienischen Bereich, wir sind hier sehr, sehr international. Also die Stadt Salzburg hat einen hohen internationalen Anteil, ganz anders als eine Stadt wie Baden-Baden oder eine Stadt wie Hamburg, muss man fast sagen.
In Salzburg internationaler.
Internationaler in Salzburg, ja, mhm. Wesentlich. Interkontinentaler, muss man vielleicht sogar noch ergänzen. Ja, wir haben den höchsten Ausländeranteil in Salzburg. Und es ist nicht unser wichtigstes Hotel von der Größe oder vom Ausmaß, vom Standard. Es ist der höchste internationale Anteil.
Was können wir von den Österreichern in Sachen Service, Charme, Gastlichkeit lernen?
Ja, der Charme. Das mittlere Paket. Der Charme ist einfach das, was bezirzt. Ja, und das macht
also nicht der Schmäh allein, da geht es ja aus, sondern nein. Wirklich.
Der Charme. Ja. Der Charme der Serviceleistung. Der auch hier so ein bisschen angehaucht ist, wie bei den Amerikanern, ernst gemeint und liebevoll gemeint. Der Service. Geh in eine gute Gastronomie in Österreich und du wirst sehen, manchmal wirkt es etwas muffeliger, aber sobald du die erste Bestellung hinter dir hast, dann wird das mit Charme ausgeglichen und du fühlst dich einfach wohl.
Liegt es auch daran, dass natürlich das Thema Tourismus in Österreich einen viel, viel, viel größeren Stellenwert hat als in Deutschland, weil sie einfach müssen, oder sind sie einfach mehr die geborenen Gastgeber?
Sie sind eher die geborenen Gastgeber, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil es seit Jahrhunderten Tradition ist, als Gastgeber in den Bergen, in Tirol zum Beispiel als Schwerpunkt, Gastgeber sein zu wollen. Und deswegen ist das genetisch bei denen viel eher aufgesogen als bei uns in Deutschland. Ich wiederhole es nochmal vom ersten Podcast, 70% gefühlt ist das Bruttosozialprodukt der Österreicher durch die Gastwelt getrieben und bei uns knappe 10%. Da sieht man den Unterschied. Ja? Gastronomie, der Außenminister würde selbstverständlich, wenn ein Automobilclub eine besondere neue Erfindung präsentiert, anwesend sein. Bei uns ist noch nicht mal ein Staatssekretär da, wenn dich die gesamte Hotvolée der Hotellerie trifft.
Salzburg? Ein weiteres Perlchen in deiner Kette. Wie wichtig ist dir weitere Expansion über die 66 Hotels hinaus?
Wichtig ist mir, dass wir mit der Marke Dorint in der Schweiz und Österreich weiter wahrgenommen werden und hier auch ernst genommen werden als eine stabile deutsche Hotel-Familienunternehmung. Und dass wir unser Hotel-Leidenschaft über die Hotelhelden, über die Individualität der Ausgestaltung unserer Hotels dem Gast weiter empfehlen können. Wie gesagt, Home is where the heart is, Frank Zappa.
Und die Hotelhelden, das sind die Mitarbeiter von Dorint, das sind die Leute, die jeden Morgen auch für Dirk Iserlohe aufstehen. wenn...
Stopp. Nicht für Dirk Isalo alleine. Nochmal. Ich bin ein Teil des Teams. Und ich verstehe mich, wenn wir... Und heute Morgen auf der Hinfahrt hierhin haben wir um 10 Uhr getagt, virtuell, weil wir alle unterschiedlich unterwegs waren. Da ist von der Immobilienseite der Thorsten Bauschmann dabei. Da ist von der Hotelseite die Frau Schütt, wie eben erwähnt, und der Herr Böckler dabei. Dann ist der Controlling-Chef, der Herr Conway, dabei. Die Rechtsabteilungsleitung, Frau Meersmann. Und hier werden Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidungen werden nicht getroffen, dass ich sage, gut, Familie Isalo hat die Mehrheit, ich entscheide, Punkt, aus, Ende. Nein, das beste Argument siegt. Und das ist die Kultur, die wir seit 2002 eingepflegt haben und seit 2006 ich die alleine lebe. Das beste Argument siegt. Ich könnte an jeder Stelle stechen und sagen, so wie ich es will, so wird es umgesetzt. Aber das ist nicht das richtige Ergebnis. Wir müssen alle dafür brennen. Wir müssen dafür brennen, dass wenn wir den anderen überzeugt haben und sagen, das ist die richtige Idee, dann lassen wir uns im Team auch überzeugen und gehen diesen Weg.
Und das würden die von dir eben genannten auch genauso bestätigen?
Frag sie doch.
Weil ich kenne das ja oft, dass dann dass Chefs sagen, ja, also ich bin da, lass da jede Meinung.
Mach doch einen Podcast mit den allen zusammen hier und ich gehe weg und du machst es.
Ich werde die nach dem Podcast einzeln befragen.
Ja, oder so.
Und die Ergebnisse in Podcast 3 dann nochmal mitteilen. Bist du ein guter Chef?
Ja und nein. Ich glaube, dass ich zu gut bin an manchen Stellen. Das kriege ich öfters die Vorwürfe.
Nämlich wo? In den Zahlen?
Nee, in der Nachsichtigkeit. Für viele der eben genannten Personen bin ich zu nachsichtig.
Du musst brutaler sein.
Das weiß ich nicht, ob die Brutalität verlangen. Ich glaube, manche von den Personen verlangen von mir die eine Seite mehr Zielvorgaben, dass man strenger am zeitlichen Ziel arbeitet. Und andere von den eben genannten Personen würden sagen, warum mischt er sich überall ein? Warum lässt der mich nicht mal alleine laufen? Also siehst, die ganze Konfliktbreite ist da. Natürlich, ich bin nicht der klassische Aufsichtsratsvorsitzende, der sagt, okay, ich komme viermal im Jahr und gucke mir das Ergebnis an und dann sage ich mal großkotzig, was ich davon halte und sage aus der Distanz, ob er nicht besser grün statt blau verwendet. Nee, ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende, der wirklich jeden Tag mitarbeitet, weil es halt auch mein Unternehmen ist und von daher auch dann mich einmische und zwar unkonventionell. Das Thema ist, Hierarchie kann ich eigentlich nicht leiden. Ja, bei mir persönlich nicht und die anderen müssen auch nicht anklopfen bei ihren Abteilungschef und das stört manche schon mal. Ne? Das stört dann schon mal, dass die dann klingeln und sagen, ich habe mal ein Problem bei Ihnen. Dann habe ich oft übersehen, naja, eigentlich muss der ja erstmal zu Herrn Müller und zur Frau Meier und dann zur Frau Schmitz und wenn das nicht hilft, dann zu mir. Diese Sprünge lasse ich zu und das stört natürlich auch die Führungskräfte, das gebe ich zu. Das ist sicherlich ein Fehler an mir, dass ich mich überall einmische und dann auch ansprechbar bin.
Mhm. Du bist ansprechbar, auch wenn es um das Thema wirklich Lebensfreude geht. Du hast deine Heimat, Home is where the heart is, in Köln gefunden. Bist du hier inzwischen assimiliert? Bist du ein Rheinländer durch und durch? Denn du bist ja nicht geboren hier.
Ich bin in Düsseldorf geboren, aber auf der richtigen Rheinseite in Oberkassel, ne? Würde der Kölsche jetzt sagen. Mhm. Ja, so. Und meine Großmutter und Großeltern mütterlicherseits sind am Eigelstein geboren.
Das also ist Musik.
Von daher richtig Musik und vor allen Dingen kein Immi, ja, sondern eine richtige Kölsche.
So. Aber Düsseldorf, das kann ich als Düsseldorfer sagen. Das sind richtige Rheinländer. Also das ist für alle, die uns jetzt weltweit hören, schwer zu unterscheiden, aber das kann man durchgehen. Ich frage das deswegen, weil diese rheinische Lebensart natürlich immer damit verbunden ist, es hätte noch immer gut gegangen. Verzeihst du Fehler?
Klar, auf jeden Fall. Ich ärgere mich nur darüber, das ist allerdings auch eine bekannte Weisheit, dass wenn Fehler zu oft wiederholt werden, ja, das ärgere ich auch bei mir selber, wenn ich feststelle, das hätte ich nicht nochmal tun dürfen, diesen Fehler. Das bringt keine Qualität. Qualitätssprung ist, wenn man den Fehler bemerkt, an sich selbst oder an anderen, konstruktiv damit umgeht, ausräumt und das nächste Mal versucht zu antizipieren, wie hast du damals reagiert, ist eine andere Situation, aber aus dem Fehler gelernt zu haben.
So, was wir wiederholen bei Alles Easy ist unsere Rubrik Hotelweisheiten für Ewigkeiten. Und da konfrontieren wir Dirk Isalohe mit einem, wie ich finde, dann immer wahnsinnig schlauen Satz aus der Welt der Hotellerie. Und vielleicht sagst du, ob er zutrifft oder auch nicht. Gute Hotellerie ist einfach zu definieren, wenn der Gast das Haus glücklicher verlässt, als er gekommen ist. Stimmt das so?
Das stimmt.
Und wie schafft man das?
Die Kleinigkeiten sind's. Ich muss jetzt leider nochmal auf Kitzbühel kommen. Wenn du bei mir übernachtet hast in Kitzbühel und dir vielleicht, du vielleicht nachts die Flasche am Bett suchst, kommst du auf ein kleines Kabel. Daran ziehst du.
Die Wasserflasche.
Ja, die Wasserflasche. Du suchst die Wasserflasche auf dem Boden vielleicht oder hast du auch abgestellt und auf einmal siehst du, da ist so ein kleiner Schnibbel mit einer Kugel dran. Daran ziehst du und auf einmal erkennst du eine Melodie. Da läuft ein kleines Lied über eine kleine Orgel, die eingebaut ist, in diesem Nachtschränkchen. Das sind so die bekloppten Ideen, die wir haben, die sich aber wie ein roter Faden durch dieses Haus ziehen. Jetzt kann man sagen, das ist eine Spinnerei, von wem auch immer, vielleicht am Ende von mir, aber es soll zeigen, dass wir uns über die Gastwelt, die Guest Journey, wie man es heute so schön sagt, Gedanken machen und überlegen, was kann dem Gast denn im Jetzt Freude bereiten. Philosophisch betrachtet bin ich jemand, der sich immer weiter zwingen muss, je älter er wird, im Jetzt zu leben und da den glücklichen Moment zu empfinden.
Ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt bei Alles Easy. Zweite Folge unseres Podcasts über Hotellerie, über Genuss und Entspannen. Und schließen wir doch einfach mit dem großen Hotelkenner Wilhelm Busch. Drum, o Mensch, sei weise, pack die Koffer und verreise. Vielleicht sogar in ein Dorint-Hotel, wer weiß.
Wer weiß. Vielleicht aber auch mal ganz weit weg in ein anderes.
Ja, geht auch. Dirk, vielen Dank. Toll, dass du Zeit gehabt hast heute.
Gerne. Tschüss.